Wir fangen mit der Serie an, wir fangen ganz vorne in der Bibel an und eigentlich eine traurige Botschaftsserie von der Einheit begründen mit dem Thema vom Zerbruch. Wir lesen in 1. Mose 3, wie die Welt außer Fuge geraten, wie Einheit zerbricht, wie Sünde, obwohl Sünde kein einziges Mal explizit genannt wird, alles befällt, alles attackiert und infiziert. Sünde ist etwas, wo, wenn wir über Sünde reden, uns nicht nur daran aufregen, sondern wo so radikal ist, dass man gar nicht wahrscheinlich bis ins Letzte verstanden hat, wie tief unser Herz in der Sünde verwurzelt ist. Sünde attackiert und infiziert alles. Es zerstört Einheit. Was ist Sünde? Was sind die Folgen von der Sünde? Und dann gibt es eine Lösung, gibt es eine Hoffnung? Das sind drei Fragen, die irgendwo in diesem Text innen wurzeln. Und ein mega phänomenales Schlussbuch gibt. Es gibt eine Lösung, obwohl man sie fast nicht sieht in unserem Text. Also, was ist Sünde? Viele würden sagen, Sünde ist, ich breche eine Regel. Wir sehen das doch in unserem Text. Gott hat Regeln aufgestellt und Adam und Eva, die Menschen am Anfang, haben die Regel gebrochen. Sünde, sagt man, ist das Brechen von einer Regel, die Gott aufgestellt hat. Aber das greift nicht den Punkt der Sache. Es ist nur oberflächlich. Und manchmal ist es so, Christen behandeln nur ihre Oberfläche. Sie bekennen immer wieder ihre Sünden, die sie da haben und meinen damit ihre Taten, das Brechen von Regeln. Aber das ist es nicht. Es ist zu gut, was ich denke, wenn man meint, man hat nur insofern gesündigt, als dass man Sachen falsch gemacht hat. Sünde ist etwas viel Tieferes. Sünde ist nicht das Brechen von einer Regel, sondern es ist das Brechen von einer Beziehung. Oder anders gesagt, Sünde ist falsch gesetzte Liebe. Sünde ist Liebe, wo wir irgendetwas anders setzen und durch das geht eine Beziehung verloren. Also das ist das Einzige, was ich will, dass ihr mitnehmt. Sünde ist falsch gesetzte Liebe. Das müsst ihr auswendig wissen, wenn ihr aus dem Gottesdienst geht. Es ist der Bruch mit etwas, wenn man die Liebe auf etwas anderes setzt. Sünde ist grundsätzlich das, ich breche Beziehung mit Gott, weil man nicht glaubt, dass es Gott gut meint. Jetzt, mega spannend ist, Adam und Eva brechen Beziehung mit Gott. Was macht Gott? Wie reagiert Gott darauf? Er kommt nicht im Sturm herbei und sagt, du hast gesündigt, verschwind und stirb. Sondern Gott kommt und kommt ganz sanft und ruft schon von weitem, Adam, wo bist du? Wo bist du? Wisst ihr was? Das ist die mit Liebe gesättigte Frage von einem Vater, der sein Kind sucht. Eltern, wenn sie ihr Kind verloren haben, rufen genau das. Wo bist du? Wo bist du? Gott kommt und obwohl die Menschen Beziehung gebrochen haben, ruft er, wo sind ihr? Und das Phänomenale an diesem Text ist, er ruft das nicht nur einfach wild ins Gestrüpp, sondern es heisst, er steht explizit vor den Busch hin, wo Adam und Eva sich drin versteckt haben und hocken und spricht sie an, wo bist du? Es war nicht eine Frage, dass Gott hat wissen wollte, wo hat er sich genau hinter welchem Strüppli versteckt, der Mensch. Gott hat das gewusst, wo der Mensch hockt. Es heisst explizit in Vers 9, Gott ist durch den Garten gegangen, hat ihn gerufen von weitem und dann sprach zu ihm. Das heisst, Gott hat sich dann ganz konkret auf den Adam ausgerichtet und hat in seine Richtung gesagt, wo bist du, Adam? Und er wusste, wo er hockt. Warum reagiert Gott so? Es ist so, wie wir es uns eigentlich nicht ausgedacht hätten, wenn wir 1. Mose 3 geschrieben hätten. Gott versucht mit Fragen uns zu zeigen, wo wir stecken. Die Frage von Gott, wo bist du, ist anders formuliert, denke ich, die gewesen. Was ist mit dir passiert? Was ist zwischen mir und dich getreten? Wie stellst du dich neu zu mir? Gott versucht durch Fragen einem Menschen zu helfen. Und wieso durch Fragen? Es ist mega spannend. Die Bildungswissenschaft gibt uns die Antwort dazu. Nämlich, sie sagt, der Mensch vergisst das meiste, was er gehört hat. aber behaltet das meiste von dem, was er selber beantwortet. Das, was der Mensch selber irgendwann fähig ist zum Aussprechen, das weiß er sein Leben lang. Das, was er nur hört, vergisst er. Und darum kommt Gott. Haltet nicht den Standpauken und gebt ihm Aufgaben zum Auswendiglernen, sondern sagt, er stellt eine Frage. Wie ist es mit dir? Wo stehst du? Und der Adam weiß nichts anderes, als auszuweichen. Auf die Frage, was ist mit dir geschehen, sagt er, ich habe Angst. Und ich habe mich versteckt. Ich habe gemerkt, es fehlt mir etwas, ich bin nackt. Und Gott muss nachher bohren und eine zweite Frage stellen. Und jetzt wird er ganz konkret und fragt, hast du etwas vom Baum gegessen, wo ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Und jetzt denkt man, zack, da haben wir es. Ist doch ein Bruch von einer Regel. Sünde. Wie da sagt Gott, hast du nicht davon gegessen, von dem, wo ich verboten habe, dass man isst? Es wird Folgendes betont in unserem Text. Gott sagt, hast du etwas vom Baum gegessen, wo ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Die Betonung liegt auf der Ich-Botschaft. Ich habe etwas gesagt. Du hast meine Regeln, du hast mit mir gebrochen, nicht einfach mein Gebot. Du hast nicht meinen Willen, nicht meinen Wunsch, nicht mein Anliegen. Du hast meine Liebe zerstört, die ich hatte in diesem Gebot zu dir. Du hast mit mir gebrochen. Beide Fragen, Adam, wo bist du und hast du gegessen vom Baum, den ich verboten habe, den ich verboten habe, sind ein Ausdruck von der Liebe Gottes gewesen. Sie sind nicht in erster Linie eine Gerichtsaussage gewesen, sondern sie hat einen Menschen zeigen, wo er hingekommen ist. Beide Fragen sind der Grund gewesen, dass Gott hat zeigen, ich möchte dir nochmal eine Chance geben. Beide Antworten vom Menschen sind typisch, idealtypisch für uns Menschen. Die erste ist, ich habe mich versteckt. Es ist das, was jeder Mensch macht, wenn irgendwo falsch gesetzte Liebe ist. Wenn er etwas gemacht hat, wo er weiss, das ist Sünde. Es ist falsch gesetzte Liebe. Man versucht, sich zu verstecken. Und man sagt, man muss sagen, ich habe Angst, dass es aufgedeckt wird. Und die zweite Antwort, die Adam gibt und die Eva gibt, oh sorry, ich kann nichts dafür. Die Frau, die du mir gegeben hast, die ist schuld. Die Frau sagt, die Schlange, die ist schuld. Es ist idealtypisch für den Menschen, dass er die Schuld abschiebt. Es ist immer irgendjemand anders schuld als ich selber. Sie klagen sogar Gott an. Adam sagt, und darum ist Adam doppelt schuldig und die Frau nur halb, wenn man das mal statistisch so will. Die Frau beschuldigt nur die Schlange. Der Adam beschuldigt Gott und seine Frau. Er macht sich doppelt strafbar. Er sagt nämlich, die Frau, die du mir gegeben hast, die. Gott hat gesagt, du hast nicht einfach eine Regel gebrochen, sondern du hast Beziehung gebrochen. Sünde ist falsch gesetzte Liebe. Man sucht irgendetwas anderes, wo man die Liebe reinsteckt und es ist nicht Gott. Es ist das Misstrauen, dass Gott gut gemeint hat mit dem einen Gebot, das er befohlen hat. Und ich möchte das veranschaulichen, um uns auf die Sprünge zu helfen. Es gibt ein mega cooles Märchen von den Brüdern Grimm, wo das phänomenal auf den Punkt bringt. Und zwar geht es Folgendes darum. Es hat eine alte Hex, eine Herberg, wo sie ihre Gäste auf langer Reise einen Zwischenhalt gewährt. In dieser Herberg hat sie ein Bett. Und das Bett hat die Eigenschaft, dass sie den besten Schlaf gibt, wo jeder Pilger nur je hatte. Derart stark, dass wenn jemand sich reinlegt, dass er in so tiefen Schlaf kommt, dass er den Morgen verpasst. Die Sache ist die, dass das Problem nicht in einem guten Schlaf liegt, sondern in der Sonne, die aufgeht. Nämlich im Augenblick, wo der erste Sonnenstrahl das Bett erreicht, verwandelt sich derjenige, der drinnen schläft, zum Stein. Und weil das Bett so einen gesegneten Schlaf gibt, sind alle Pilger bislang versteinert, weil sie den Morgen verschlafen haben. Jetzt kommt eines Tages ein Pilger und legt sich schlafen. Die Hex hat neben dem Bett hat sie auch ein Dienstmeidli. Das Dienstmeidli, das sieht der junge Pilger und hat Erbarmen mit dem Pilger. Das Problem ist nur, es ist stumm, es ist taub und es kann nicht schreiben. Das Dienstmeidli kann der junge Mann nicht darauf aufmerksam machen, was passiert. Das Einzige, was es möglich ist zu machen, ist, sie wirft Gegenstände auf den jungen, schlafenden Pilger. Tex hat natürlich das Dienstmädchen eingeschlossen, jede Nacht, dass sie nicht aufrütteln kann. So bleibt dem jungen Mädchen nichts anderes als ein Stück Glas auf den jungen Mann zu werfen, dann ein Bleistift. Wenn der nichts dergleichen tut, kommt ein Buch, schlussendlich ein Stein. Der Pilger wacht immer wieder auf. Sobald er einnickt, fliegt ihm irgendein Gegenstand an den Kopf. Er flucht, wacht auf, redet in die Richtung, woher die Gegenstände kommen, verflucht das Mädchen. Irgendwann leitet sich sein Zorn wieder und er schläft ein, weil das Bett ihn dazu verflucht zum Schlafen. Am 5 Uhr am Morgen ist es ihm genug. Er steht auf, wirft alles hinter sich, verflucht das Mädchen, wo ihm die Gegenstände anrührt und läuft davon. Und er merkt nicht, dass jeder Gegenstand, der ihn getroffen hat, ein Ausdruck von der Liebe von dem Mädchen war. Und so ist es mit den Fragen von Gott. So ist es mit dem Gebot von Gott. Sie sind insgeheim ein Wegweiser auf die Liebe Gottes hin. Wir sehen in dem Gebot die Liebe Gottes. Wir dürfen nicht an der Oberfläche des Gebots kratzen oder stecken bleiben. Man muss tiefer gehen. Man sieht darin, dass Gott manchmal Gegenstände auf unser Leben wirft. Manchmal einen Stein, manchmal Schlimmeres. Aber nicht dazu, um uns zu quälen, sondern weil er liebevoll ist. Und weil wir manchmal so naiv und verblendet sind in unserer falsch gesetzten Liebe, dass wir nicht checken, warum er werfen muss. So fragt Gott Adam, wo bist du? Wo bist du? Was ist mit dir geschehen? Sünde ist, ich setze meine Liebe auf etwas anderes als auf Gott. Es ist falsch besetzte Liebe. Und darum, weil man Gott misstraut, dass er es gut meint. Wenn man misstraut, dass seine Gebote gut sind. Wenn man nicht glaubt, dass hinter allem seine grosse Liebe steckt, dass er das Beste für dein Leben will. Dass er dich in die Freiheit bringen will. Dass er dich von deiner Versklavung befreien will. Dass du getrieben bist von deiner Liebe und sie immer wieder auf irgendetwas Neues wirfst. Als auf Gott. Das ist Sünde. Sünde ist falsch gesetzte Liebe. Jetzt, was sind die Folgen von der Sünde? Ich habe gesagt, Sünde attackiert und infiziert alles. Im Deutschen kommt das Wort Sünde von der Wurzel Sund her, was so viel wie Bruch bedeutet oder Trennung. Sünde macht genau das, es trennt. Es trennt von Gott, es trennt vom Mitmensch, es trennt vom eigenen Leben und es trennt von der Natur. Es beeinflusst, es steckt und attackiert alles an. Und das sind die vier Sachen, die ich anschauen möchte, wo unser Text uns nahelegen, was mit Sünde in unserem Leben passiert. Das Erste, es gibt einen Bruch mit Gott. Das ist, wo das ganze Thema von 1. Mose 3 durchzieht. Gott muss einen Menschen suchen, weil ein Bruch passiert ist. Er fragt, wo bist du hingeraten? Was ist mit dir passiert? Schlussendlich muss Gott es klarer machen, weil der Mensch scheinbar nicht begreift, was passiert ist. Und Gott verstoßt den Mensch. Der Mensch ist von seiner Natur aus, aufgrund von seiner Sünde, aufgrund vom sündigen Herz, trennt von Gott. Du bist in alle Ewigkeit bist du ohne Gott. Das ist die Botschaft von der Bibel in 1. Mose 3. Es ist die härteste Botschaft. Dein sündiges Herz trennt dich von Gott. Du wirst nie zu Gott kommen. Und zwar deshalb, weil du deine Liebe auf etwas anderes wirfst als von Gott. Dich selber zieht es von Gott weg, weil dein Herz so polet und polarisiert ist. Die Bibel sagt darum, der Mensch ist verloren. Und jetzt, etwa so wie Sünde, so regt man sich auf über die Aussage, der Mensch ist verloren. Und es kommt recht viel mal in der Bibel vor. Die Aussage, der Mensch ist verloren. Hoffnungslos verloren. Weil wir verstehen darunter, wow, du bist eine Null. Wenn mir jemand sagt, du bist verloren, dann höre ich gleichbedeutend damit, du hast nichts zu sagen, du bist nichts wert, du bist es nicht, du bist eine Null. Aber die Bibel meint das Gegenteil, wenn sie sagt, du bist verloren. Sie sagt damit eigentlich, du bist wertvoll. Du bist mega wertvoll. Ich möchte die Veranschaulichung bringen, dass wir den springenden Punkt mitbekommen. Stell dir vor, du hast ein Portemonnaie gekauft an einem dir mega bedeutenden Ort. In Venedig, irgendwo in der Ferien, irgendetwas, wo dein Herz drinnen steckt. Ja. Es ist verbunden mit deiner Geschichte, mit deinem Leben. Und das Portemonnaie, das ist gefüllt noch mit einigen Kreditkarten, mit ein bisschen Geld. Stell dir vor, das Portemonnaie geht dir verloren. Und du sagst, ich habe mein Portemonnaie verloren. Damit sagst du nicht, das Portemonnaie ist eine Null und es ist nichts wert. Sondern du sagst das Gegenteil. Du sagst, das Portemonnaie ist mir alles in der Welt wert. Es ist nicht nur eine finanzielle Aussage, die du machst, nämlich, dass du ein paar Sachen verlierst, die drin sind und wertvoll, sondern es ist eine emotionale Aussage, die du machst, wenn du sagst, das Portemonnaie ist mir verloren gegangen. Weil deine Geschichte dran hängt, dein Herz. Und wenn Gott sagt, der Mensch ist verloren, dann sagt er, wie tragisch kostbar der Mensch ist. Ich bin verloren, wer das sagen kann, der hat zu sich selber gefunden. Der hat gemerkt, dass er wertvoll ist. Wer kann sagen, ich bin verloren, der hat gemerkt, wie wertvoll er ist. Gott sagt, wie tragisch kostbar der Mensch ist. Beziehung zu Mensch ist verloren gegangen. Es ist aber das Beste, was der Mensch könnte bekommen. Beziehung mit Gott. Das Zweite, Sünde beeinflusst auch die zwischenmenschlichen Beziehungen. Achtet euch darauf, Adam und Eva geraten in Tor. Obwohl sie in erster Linie nicht aneinander gesündigt haben, sondern nur gegenüber Gott. Sünde hat den Fluch, dass es neue Sünde generiert. Das Erste, was Adam und Eva gemacht haben, sie haben die Beziehung mit Gott gebrochen. Sie haben gesündigt. Das war Sünde, falsch gesetzte Liebe. Und das hat in der Folge die Auswirkung gehabt, dass sie miteinander Streit bekommen haben. Der Adam sagt, so naiv wie er ist, die Frau ist schuld. Sie ist es. Ich weiss nicht, leider sehen wir keine Reaktion von der Frau. Ich hätte ihm einen Mann Ohrfeige gegeben. Das ist leider nicht möglich, weil ich ein Mann bin. Es hat die Folgewirkung gehabt. Sünde verursacht neue Sünde. Adam und Eva beschuldigen Gott, sie beschuldigen einander, sie beschuldigen andere. Sie weichen aus, sie zeigen den Finger immer auf andere. Sünde ist, die Folge von der Sünde ist, dass unsere Beziehungen kaputt gehen. Die Folge, dass wir unsere Liebe in falsche Sachen setzen, die für uns richtig scheinen, ist der Grund, dass wir Streit haben in unseren Beziehungen. Gibt es in deinem Leben falsch gesetzte Liebe? Gibt es irgendeine Liebe zu etwas, wo aufgrund dessen eine Folgewirkung hat, wo die Beziehungen zu deinem Mitmensch, zu deinem Ehepartner, zu deiner Ehepartnerin zerstört, zu deinem Freund oder zu deiner Freundin? Gibt es irgendeine falsch gesetzte Liebe? Weißt du, das muss nicht etwas sein, wo grundsätzlich falsch ist. Das Verfluchte an der Sünde ist, und das sehen wir erst jetzt, dass das Gute kann böse werden. Der Staubsauger kann Grund sein, dass wir sündigen. Obwohl der Staubsauger eine gute und tolle Erfindung ist. Jedes Buch kann Grund sein zur Sünde. Unsere Liebe zu einem Buch, unsere Liebe zum Geld, unsere Liebe zum Erfolg, unsere Liebe zum Beruf, unsere Liebe zu Beziehungen, alles kann uns, obwohl es an sich gut ist, zerstören, weil es eine falsch gesetzte Liebe ist. Hast du in deinem Leben eine falsch gesetzte Liebe, etwas, das deine Beziehungen zerstört, dann weisst du deine Sünde, dann siehst du dein Herz, dann siehst du, dass das Gute sogar Sünde kann sein. Das Gute kann Sünde sein. Und das ist, Sünde ist eben nicht einfach das Brechen von einer Regel. Sünde ist viel, viel schlimmer. Es ist, dass das Gute in unserem Leben kann schlecht sein. Ich hatte letztens mal ein Input, ein Referat oder eine Predigt, wie auch immer, zum Thema Gott im Alten Testament und Gott im Neuen Testament. Ich habe einiges dazu gelesen. Und einige haben gewusst in meinem Umfeld, dass ich zu dem einiges ausgeschafft habe, einiges gelesen habe. Es gibt einen Jugendkongress, wo verschiedene Workshops anbietet in näherer Zukunft. Und mir hat sich gesagt, wir wollen einen Workshop anbieten an diesem Jugendkongress zum Thema Gott im Alten Testament und Gott im Neuen Testament. Ich habe von dem nichts mitbekommen. Erst jetzt im Nachhinein habe ich gehört, dass sie den Workshop angeboten haben und dass sie eine andere Person gefragt hat. haben für das Thema. Obwohl sie gewusst haben, dass ich darauf schon etwas gemacht habe, schon spezialisiert bin. Und ich bin extrem hässig geworden. Also ich habe das natürlich nicht gezeigt, sondern ich habe es irgendwie cool unter meinen Emotionen niederhalten können. Aber ich war hässig. Wieso fragt ihr nicht mich? Wieso, wenn ich schon vorbereitet bin? Ich möchte es nur zücken, ich könnte es sogar noch mal verbessern. Wieso fragt ihr jemanden? Und die Person, die ihr gefragt habt, kommt zu mir und Tipps erfragen, was sie soll in diesem Workshop bringen. So ist unser Herz. So ist mein Herz. Das ist die Sünde. Ich hatte eine falsch gesetzte Liebe in mein Machen. Ich war in der Einbildung, dass nur ich über den Input, über das Thema reden kann. Dass nur ich dazu prädestiniert bin. Dass ich gut bin für das. Es war falsch gesetzte Liebe in meinem eigenen Herz. Ich hatte etwas lieb und das hat Beziehungen zerstört. Innerlich hat es Beziehungen zu denen zerstört, die das entschieden haben. Ist es nicht so in der Kirche, dass es viel so falsch gesetzte Liebe ist, die Beziehungen in der Kirche zerstören? Ich bitte euch, darüber nachzudenken. Was ist in der Geschichte Feg, Männerdorf, Uetiken, wo ich merke, eigentlich, da habe ich eine falsch gesetzte Liebe gehabt. Dort, wo bei mir etwas aufgekommen ist. Ähnlich vielleicht wie meine Geschichte mit dem Thema Gott im Alten Testament und Gott im Neuen Testament. Ich merke, ich habe eine Erfahrung gemacht in einer Kirche, wo ich gross geworden bin. Es sind mehrere, ich könnte nicht genau herausfinden, wo. Da hat die Gemeinde eine neue Technik eingeführt, und zwar sehr imposant. Und es hat einen Mann gehabt, der hat über längere Zeit hat der Technik bedient gehabt. Und jetzt ist er an den Punkt gekommen, hat sie sich mit der neuen Technik können abgeben. Der Punkt ist der gewesen, er hat das nicht mehr geschafft. Und jetzt, alle haben gewusst, der Mann liebt seine Aufgabe. Der Mann liebt Technik. Er hat auch die Meinung, dass er das gut macht und richtig macht. Und dass es ja wichtig ist, dass er eine Aufgabe hat. Der Punkt ist der, niemand hat sich getraut, mit dem Mann zu reden und zu sagen, schau, es geht nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Es ist vielleicht nicht mehr jetzt dran. Weil man hat Angst gehabt, dass seine falsch gesetzte Liebe explodiert. Man hat das aus guter Menschenfreundlichkeit gemacht. Weil man gesehen hat, er könnte vielleicht nicht damit umgehen. Der Punkt war aber der, dann sind die anderen Techniker mit dem iPhone in der hinteren Reihe gehockt und haben über das iPhone Technik bedient, ohne dass der Mann das gemerkt hat, selber an der Technik. Weil er es nicht mehr hingekriegt hat. Aber das ist der Punkt. Und ich möchte uns ermutigen, frei zu geben. Dort, wo wir finden, nein, das ist meine Liebe, ich meine, es ist richtig und es ist vielleicht auch praktisch, dass wir das hingehen, weil wir merken, das ist unser sündiges Herz, das hier Blockade macht. Adam und Eva haben das genau gleich gehabt und sie haben auf die anderen gezeigt. Sie haben gesagt, der ist schuld, die ist schuld. Sie haben andere beschuldigt. Und das führt mich noch zu einem neuen Punkt, dass Beziehungen kaputt gehen. Bist ganz ehrlich, du tickst genau so. Du zeigst in der Regel auf die anderen und sagst, der ist schuld. Wenn der nicht, dann wäre ich nicht. Wir sagen mega oft, der oder der andere ist schuld oder das ist schuld, dass ich heute jähzornig bin. Ich kann doch nichts dafür, die anderen sind schuld. Oder wir sagen, wenn das nicht passiert wäre in meiner Kindheit, Wenn das nicht passiert wäre in meiner Erziehung, dann wäre ich heute nicht der, wo ich jetzt bin. Ich kann nichts dafür, dass ich so ticke. Ich bin doch selber ein Opfer. Ein Opfer von der Erziehung, von meinen Eltern, ein Opfer von meinen Trieben, ein Opfer von, wenn man sogar will, vom genetischen Code. Ich bin doch einfach ein Opfer. Es sind doch alle anderen schuld. Schlussendlich Chemie. So ticken wir doch. Und Adam und Eva haben eigentlich die Frage gestellt bekommen, aber was ist mit dir? Wo stehst du? Zeig nicht auf die anderen, zeig auf dein Herz. Sünd zerbricht Beziehungen. Das Nächste, Sünd zerbricht Beziehung zu sich selber. Adam und Eva, sie sagen, ich habe Angst. Sie machen da sehr subjektiv, sie machen Aussagen über sich selber. Sünd zerstört uns psychologisch. Es ist der Grund, wieso die Menschen Angst haben. Angst ist die Grundemotion des Menschen. Wenn man alles reduzieren auf etwas, dann ist Angst das, was den Menschen treibt. Und zwar deshalb, weil Sünde ist das, wir setzen unsere Liebe in etwas Falsches. Wir setzen es in Erfolg, wir setzen es in Geld, wir setzen es in Schönheit und wir setzen es in Gesundheit oder irgendetwas. Aber wir stellen nicht fest, dass all die Sachen, in die wir unsere Liebe setzen, zergehen. Schönheit zergeht. Reichtum zerfällt. Gesundheit endet schlussendlich bei allen gleich im Grab zu 100%. Alles, alles ist vergänglich. Darum ist Grundangst vom Mensch, nein, Grundemotion vom Mensch ist Angst. Er hat Angst zu verlieren. Wir sind so schlau, dass wir die Angst nicht an uns hinlassen, sondern wir probieren immer schöner zu sein. Wir probieren immer besser zu sein. Wir probieren uns mehr im Beruf zu investieren, mehr in Beziehungen, mehr in Erfolg, damit wir unsere Angst nicht spüren und immer wieder merken, nein, ich habe es im Griff. Im Herz vom sündigen Mensch steckt Angst, weil er merkt, schlussendlich alles zerbricht. Es gibt nur jemanden, der nicht zerbricht. Es gibt eine einzige Sache in dieser Welt, wo du kannst darauf zählen, dass sie fest ist. Das ist Gott. Gott ist per Definition ohne Bruch, ohne Ende. Sünde zerstört dich selber. Du hast Angst. Und das Letzte, Sünde zerstört die Welt. Gott sagt, unter Mühsal wirst du schwanger sein zu der Frau. Zum Mann sagt er, unter Mühsal wirst du arbeiten. Verflucht ist die Welt wegen dir. Die letzte Folge der Sünde ist, die Welt ist kaputt. Die ganze Schöpfung seufzt. Die ganze Schöpfung ist im Tod geweiht. Und Gott sagt zum Mensch, du bist aus Erde geschaffen worden und du wirst wieder zu Erde werden. Das ist das Schicksal von dieser ganzen Welt. Sie wird zerstört. Sie hat ein Ende. Aber eigentlich ist das eine hoffnungsvolle Aussage, die Gott uns macht. Die Evolutionstheorie kann den Tod nur dazu brauchen, dass es eine Weiterentwicklung gibt. Aber eigentlich ist es eine mega traurige Aussage. Der Tod hat den einzigen Zweck, dass jemand anders nachher dann weiterleben kann. Die Bibel gibt eine seelsorgerliche Antwort. Sie sagt, der Tod ist eigentlich wie ein geheimnisvoller Wegweiser, dass es Leben gibt, dass es einen Gott gibt. Trennung von Gott, Trennung vom Leben bedeutet der Tod. Das ist die logische Konsequenz. Und jeder Tod, jede Trübsal, jede Mühsal zeigt uns eigentlich geheimnisvoll, da gibt es noch mehr. Und es gibt nicht einfach nur eine Weiterentwicklung. Aber der Punkt ist der, dass tatsächlich der Tod dazu dienen kann, dass Leben kann kommen. Gibt es eine Hilfe auf unsere Sünde? Gott sagt in Hesekiel 34, 16, das ist ein Prophet im Alten Testament, ich will das Verlorene suchen. Der Mensch ist verloren. Er ist verloren und trennt von Gott, trennt von seinem Mitmensch, trennt von sich selber und er ist trennt von der Welt. Und Gott sagt, ich will das Verlorene suchen. Adam und Eva verstecken sich. Und Gott sagt, ich suche dich. Wir Menschen verstecken uns vor Gott. Und Gott sagt dir, ich suche dich, bis ich dich gefunden habe. Was macht Gott? Er probiert, den Menschen zu suchen. Der ganze Abschnitt, den ich darüber predige, ist eine Liebesbekundung Gottes. Nämlich, wenn Gott hätte wollen, den Menschen sofort zerstören und vernichten, dann wäre er entweder im Sturm gekommen oder gar nicht. Und er hätte nicht gefragt, Adam, wo bist du? Sondern er hätte gesagt, da bist du, Sünder, hinweg mit dir. Gott ist gekommen suchen und hat gerufen, Adam, wo bist du? Und er ist das explizit am Abend gekommen. Er ist das nicht gekommen in der Hitze vom Tag, als ob er in der Hitze von seiner Emotion und von seiner Wut wäre gekommen. Sondern er ist am Abend gekommen. Dann, wo alles still wird. Dann, wo die Natur still wird. Und der Mensch Zeit hat zum Nachdenken. Und Gott ist auch nicht in der Nacht gekommen, sondern ist am Abend gekommen, um zu zeigen, es gibt Hoffnung, wenn dann die Nacht kommt. Gott ist aus grosser Liebe gekommen. Und er hat gefragt, Adam, wo bist du? Es war der Schrei von einem liebenden Vater, der gerufen hat, hey, was ist mit dir? Was ist mit deiner Beziehung mit Gott? Aber Gott hat es nicht mit den Fragen bewenden lassen. Er hat noch einen Schritt mehr gemacht. Wir Menschen denken sofort, okay, dann hat Gott wahrscheinlich jetzt ein neues Gebot gegeben. Oder hat einen Katalog von Geboten aufgestellt. Aber das hat Gott nicht gemacht. Ihr findet kein Gebot mehr in unserem Text, sondern ihr findet nur noch eine Verheißung. Es ist auch logisch, dass Gott nicht nochmal ein Gesetz hat gegeben. Denn wenn der Mensch schon wegen einem Gesetz von Gott abgefallen ist, wenn er schon weggegangen ist von Gott, nur aufgrund von einem Gesetz, wie soll er denn durch andere Gesetze nur wieder zu Gott kommen? Es ist unmöglich. Es wäre eine Ironie. Sondern Gott gibt eine Verheißung. Und die Verheißung, die steht in Vers 15. Dort heißt: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir, Schlange, und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der wird dir deinen Kopf angreifen und du wirst lediglich seine Ferse angreifen. Bibelausleger, seit es Christentum gibt, haben diese Stelle die erste gute Botschaft in der Bibel genannt. Oder das Proto-Evangelium. Das erste Mal, wo das Evangelium kommt. Es ist nämlich die Aussage, dass es mal einen gibt, der kommt, der wird die Sünde besiegen. Und jetzt denkt man oftmals, okay, es ist ein Kampf zwischen dem Nachkommen von der Schlange und dem Nachkommen von der Eva. Weil es heisst ja explizit, zwischen deinem Nachkommen, also der Schlange ihrem Nachkommen und ihrem Nachkommen, der Eva ihrem Nachkommen. Aber es ist falsch. Es geht nicht um einen Kampf zwischen zwei Nachkommen. Denn nämlich der Text wird noch genauer. Dann heisst es, er wird dir den Kopf zertreten. Wer ist der Er? Er wird dir. Das ist der Nachkomme von der Eva. Er wird das tun. Wer ist der, dem der Kopf zertreten wird? Es ist die Schlange, es ist der Satan, es ist nicht der Nachkomme von der Schlange. Das heißt, er wird dir den Kopf zertreten. Der Nachkomme von der Eva wird die Schlange selber vernichten. Der Tod, die Sünde wird er vernichten. Nicht einfach ein Abart oder ein Nachkomme von der Sünde. Sondern die Sünde selber, der Ursprung, der Satan, der Teufel wird vernichtet werden durch den Nachkommen von der Eva. Jetzt ist die Frage, ja okay, also der eine Hammer, die Schlange, die Sünde, die wird vernichtet, der Teufel. Aber wer ist der Nachkommen von der Eva? Es ist ganz einfach, der Nachkommen von der Eva ist im Normalfall der Erstgeborene. Der erstgeborene Sohn. Kapitel 4, Vers 1 kommen wir dazu. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain, ihren erstgeborenen Sohn, und sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit der Hilfe des Herrn. Das ist mega schön übersetzt vom Luther, aber eigentlich geht es um Folgendes. Sie ist schwanger geworden und hat gesagt, das ist der Mann. Das ist der Mann. Die Eva hat die Hoffnung gehabt, es kommt der Nachkommen von mir, der dann die Sünde wird besiegen. Und sie sagt da ganz genau das, wo in Vers 15 verheißen ist, es wird ein Nachkommen kommen, und das ist er dann. Und sie sagt da, das ist der Mann, er wird es machen. Der Kain war der erste Mörder gewesen, nach der Bibel. Er war es nicht, der dem Satan den Kopf zertreten hat. Wer war es denn? Wer war der Nachkommen? Jesus Christus wird am Ende von seinem Leben zum Pilatus, dem Statthalter in Jerusalem, geführt. Und der römische Statthalter verurteilt Jesus zum Tod, obwohl Jesus unschuldig war und er das insgeheim gewusst hat. Aber auf Druck, auf politischen Druck, hat er müssen Jesus zum Tod verurteilen. Er hat ihn ausgeißelt lassen. Er hat ihm eine Dornenkrone aufgesetzt. Eine Krone als Zeichen vom Königtum. Und er hat den Jesus geschlagen und zerfetzt von den Geitschenhieben, die gespickt waren mit Knochenstücken von Tieren, hat er für das ganze Volk gestellt. Und dann sagt er in Johannes 19, Vers 5, etwas Geheimnisvolles. Stellt er den Jesus vor alle Menschen in Jerusalem und zeigt auf ihn und sagt, seht, das ist der Mensch. Der Pilatus hat natürlich an sich sagen, schaut den Menschen an, wie zerschunden und geschlagen dass er ist. Schaut ihn an, schaut den Menschen an. Aber geheimnisvoll sagt er das genau in den Worten der Eva. Er sagt das ganz genau gleich. Er sagt, das ist der Mann, das ist der Mensch. Der Pilatus erfüllt ohne sein Wissen die Verheißung aus 1. Mose 3, Vers 15. Er sagt etwas Göttliches. Er sagt, das ist der Mensch. Schaut ihn an. Jesus Christus ist der Nachkomme von der Eva. Und das ist die Hoffnung von dieser Welt. Jesus hat die Folgen von der Sünde auf sich genommen. Jesus hat alle vier Folgen von der Sünde auf sich genommen. Wir haben gesagt, die erste Folge war, dass die Beziehung zu Gott verloren gegangen ist. Wo Jesus am Kreuz hängt, da schreit er, Gott, warum hast du mich verloren? Jesus hat Gottverlassenheit getragen. Er war getrennt von Gott. Das, wo Adam, wo bist du? Das ist über Jesus ausgesprochen worden. Jesus ist in die Hölle geworfen worden am Kreuz. Er war getrennt in alle Ewigkeit von Gott. Das Zweite, er war getrennt von seinen engsten Leuten. Die meisten haben ihn verloren, wo es ans Ende gegangen ist von Jesus. Nur noch ein paar wenige, nur noch drei Personen sind unter dem Kreuz gestanden. Alle anderen haben sich in Staub aufgelöst. Jesus hat es bedeutet, dass Beziehungen gebrochen sind. Jesus hat die Sünde getragen und das hat bedeutet, er hat den Bruch von unseren Beziehungen getragen. Jesus hat unsere psychologische Folge von der Sünde getragen. Ich habe gesagt, die Grundemotion des Menschen ist Angst. Jesus hat, bevor er hingerichtet wird, so Angst gehabt, dass ihm das Blut aus den Poren gedrückt ist worden. Er hat Angst gehabt, weil mehr Menschen Angst haben aufgrund der Sünde. Und schlussendlich ist Jesus gestorben. Er hat Mühsal gehabt. Er hat den Tod erlitten. Er hat den Fluch von der Sünde über dieser Welt hat er getragen. Siehst du, dass Jesus alles erfüllt hat? Er rollt 1. Mose 3 von Neuem auf und macht alles rückgängig. Jesus ist das Geheimnis, dass die Sünde in deinem Leben vernichtet wird und die Folgen von der Sünde. Dass du Freiheit bekommst. Er will deine Liebe neu ausrichten und das macht er so, dass er zeigt, dass er dich lieb hat. Du wirst nicht gerettet, indem du gute Sachen tust, sondern wirst gerettet, wenn du das glaubst. Das Traurige ist, du kannst glauben und dennoch sündigen. Du kannst an Jesus Christus glauben und gerettet sein und dennoch deine Liebe immer wieder in Sachen in deinem Leben setzen, die Beziehungen zerstören, die Beziehungen mit Gott zerstört, die dich zum Leiden bringt. Leider bleibt das in unserem Herz verwurzelt, dass unsere Sünde, das ist immer falsch gesetzte Liebe. Aber vielleicht bist du an dem Punkt, wo du Jesus noch nie als der gesehen hast, wo er ist. Und dann lade ich dich ein, dass du dem Jesus dein Leben gibst. Dass du sagst, Jesus Christus, du siehst mein Herz. Es sucht immer etwas anderes. Es will immer etwas anderes. Es setzt Liebe immer in Sachen, die vergönnt. Und dass du dem Jesus sagst, es tut mir leid. Und ich sehe dich, dass du für mich gestorben bist am Kreuz, dass du alle Folgen von der Sünde getragen hast. Und weißt du was? Das ist das Einzige, dass du eine Beziehung zu Gott kannst bekommen. Es ist das Allereinzige. Es ist allein Jesus, der dich zu Gott bringen kann. Ohne Jesus bist du getrennt von Gott in alle Ewigkeit. Nur Jesus kann dich zu Gott zurückführen. Er hat den Bruch getragen. Die Bibel nennt das Bekehrung. Sie nennt das die Umkehr zu Gott. Sie nennt das, in diesem Augenblick wirst du das Kind Gottes. Du lebst zwischen Geburt und Tod eigentlich nur mit dieser Frage. Glaubst du an Jesus Christus? Es ist die einzige Frage, die ich dir heute noch mitgebe. Glaubst du an Jesus Christus? Es ist die Frage, die du musst beantworten bis auf dein Sterbensbett hin. Und du weißt nicht, wann der letzte Moment ist, wo du das machen kannst. Aber es ist die Freiheit, die Gott dir schenkt. Ich möchte die einladen, die darauf schon einmal Ja gesagt haben. Und die merken in ihrem Leben, ich habe falsch gesetzte Liebe. Ich möchte dich ermutigen, deine Liebe neu umzupolen auf Jesus. Hinzugeben. Frag deinen Ehepartner, hey, habe ich eine Liebe, die falsch gesetzt ist? Frag die engste Person in deinem Umfeld, sie wissen es. Die müssen nicht lange studieren, ob du falsch gesetzte Liebe hast. Sie werden es dir sagen, und zwar geradeaus. Zum Glück gibt es Leute in unserem Umfeld, die das machen, die das machen können. Ich bete und wir werden ein Lied hören, das fängt mit folgendem Wort an. Komm zu Jesus, komm zu Jesus. Ich möchte dich einladen, das Gebet, das ich jetzt spreche, vielleicht mitzubeten, wenn du sagst, ja, ich will mein Leben Jesus geben. Ich will das erleben, dass Gott mich rettet, dass er mir die Folge von meinen Sünden gibt. Ich möchte dich mega einladen, auch nächste Woche. Es kommt eine Frau, die hat erlebt, dass im Jahr 2000 in der Millenniumsnacht ihre Tochter umgebracht ist worden. Und die ist den Weg gegangen und hat plötzlich erlebt, Gott hat mich gesucht durch das Schicksal. Die Frau hat Jesus Christus gefunden und sie wird das nächste Woche hier erzählen. Sie wird erzählen, wie sie den Jesus gefunden hat, wie sie frei ist worden von ihren Sünden. Wie sie sogar frei ist worden von ihrer Anklage und Verfluchung dem Mörder gegenüber. Bis sie schlussendlich ein Mörder von ihrer Tochter die Hand gibt. Es ist eine mega bewegende Geschichte. Ich lade euch mega ein. Man sieht dort die Kraft, die ein Leben mit Gott hat. Ich bete und dann haben wir Zeit, einfach von diesem Lied zu fragen, wo ist unsere Liebe gesetzt? Vater im Himmel, ich danke dir für das Geniale vom christlichen Glauben. Es liegt nicht in irgendetwas, was man machen muss. Es liegt nicht daran, dass ich mich anstrengen muss. Und Jesus Christus, es tut mir leid, dass ich in meinem Leben das immer wieder versucht habe. Dass ich versucht habe, gut dazustehen. Dass ich versucht habe, ein gutes Leben zu leben, in der Meinung, dass du dann zufrieden bist. Aber ich nicht erkannt habe, dass das alles falsch gesetzte Liebe ist. Ich habe Sachen geliebt. Und die Sachen, das bist nicht du gewesen. Ich bete dich um Vergebung dafür. Ich bitte dich um Vergebung, dass mein Herz immer noch so tickt. Dass ich immer wieder so ticke, auf andere zeige oder Sachen gern und lieber habe als du. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass Jesus der Einzige ist, der die Trennung durchbrechen kann, der die Trennung selber getragen hat, der die Folgen der Sünde auf sich genommen hat. Jesus Christus, ich danke dir, dass du gestorben bist, dass du für die Sünde gestorben bist, dass du getrennt bist worden von Gott. Getrennt bist worden von deinen Freunden. Dass du getrennt bist worden von dir selber. Dass du Angst hast und Blut aus deinen Poren getreten sind aufgrund der Sünde. Ich gebe dir mein Leben, mein Denken ganz neu. Ich bitte dich, Jesus, dass du mir vergibst und dass du in mir das wachsen lässt, das Vertrauen auf dich. Ich danke dir, dass ich dir mein Leben geben darf. Amen.